Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder dabei Bastian alias Fenris Board Games und
Phil von der Hopmeeple.
Ja, Servus. Ja, hi. So viel Zeit muss sein, ne?
Genau. Ja, natürlich.
Ja, heute wieder als Duo unterwegs. Letztes Mal ja hatten wir ja wieder einen Interviewgast. Nur dieses Mal wollen wir wieder eine Gespielt-Folge aufnehmen. Und jeder möchte drei Spiele vorstellen für euch. Ja, und wie in gewohnter Weise fängt Phil an.
Sehr gut, das lobe ich mir. Dann fange ich doch gleich mit dem schwächsten Titel an.
Genau. Das fängt ja schon gut an.
Nein, tatsächlich. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen spielen können. Ich habe leichte bis schwierige Titel gespielt. Mhm. Und großer Fan von Grand Austria Hotel, also ist ja eines meiner Lieblingsspiele neben Wasserkraft, musste ich natürlich auch das neue Roland Wright da mal ausprobieren und spielen. Ich habe es nicht physisch gespielt, ich habe es tatsächlich über Boardgame Arena gespielt. Ich durfte es vor Ewigkeiten mal auch ausprobieren als Prototyp. Und ich muss echt sagen, es fängt das Spiel, das Original, also der große Bruder, total gut ein. Was machen wir? Also ich erkläre jetzt beide Spiele auf einmal quasi, das ist das Schöne. es ist quasi ein Würfelspiel, das haben wir auf jeden Fall bei beiden. Man würfelt und dann werden diese Würfel anhand ihrer Zahlen geclustert und jeder Würfel ist eine bestimmte Aufgabe oder Aktion zugeordnet. Und Ziel des Spiels ist es, wie der Name sagt, Grand Austria Hotel, als Hotelier das beste Hotel am Platz zu haben und am meisten Punkte natürlich zu machen. Und was man dann eben macht, man versucht hier Hotelräume zu, also Housekeeping quasi zu machen, also vorzubereiten. Dann versucht man auch Kundschaft reinzukriegen. Das machen wir dann alles mit diesen Würfeln. Und es ist tatsächlich relativ tight, weil man pro Runde immer nur zwei Würfel nutzen kann. Und da ist man auch relativ schnell durchgespielt. Was heißt relativ schnell? Also man kann da schon 3/4 Stunde bis über 1 Stunde dran arbeiten als Roland Wright. Das ist schon ein bisschen das Manko von dem Spiel meines Erachtens, weil also der große Bruder ist ja auch schon etwas, was ein bisschen länger dauert und mega toll ist. Aber ich finde, das ist halt jetzt hier nur ein also eine kleiner gestrippte Variante des Spiels. Und wenn es kürzer wäre, würde es mir noch ein bisschen mehr Spaß machen, weil dann kannst du halt sagen, okay, anstatt den Großen zu spielen, machst mal einfach den Kleinen raus und dann hast du zumindest mal diesen Vibe dabei. Aber es macht fast keinen Sinn, das Kleine auszupacken, weil es so lang ist wie das Große. Das wäre jetzt zumindest mal mein erstes Fazit nach ein paar Runden spielen. Aber wie gesagt, also wenn man Grand Austria Hotel Fan ist, ist das durchaus was man sich anschauen kann. Da sind auch noch ein paar Wiederspielbarkeitsgeschichten drin, dass man dann eben immer so ein bisschen anders sind. Ich meine, die Boards sind ein bisschen anders aufgebaut und dann hat man auch eine Leiste, die man immer zufällig verteilt mit Mitarbeitern und die helfen dann entsprechend auch das Spiel so ein bisschen zu lenken und im Großen und Ganzen, wie gesagt, ein ganz cooles Spiel, aber wenn man es große hat, also ich weiß nicht, ob ich es mir noch beziehen werden will, aber ich würde auf jeden Fall überall mitspielen. Ja, das ist so ein richtiger Titel, so, ja, kannst hätt's die Welt gebraucht? I don't know.
Ja gut, das gibt's ja öfters mal.
Ja, genau. Aber das ist, wenn ich die Brücke schlagen möchte, das ist wie Johanna quasi. Das war ja auch vor, ich glaube, 2 Jahren Das Roll and Ride von Orléans. Ich weiß, du hast es immer noch nicht gespielt.
Was? Doch, ich hab's gespielt.
Doch? Ach so, stimmt. Haben wir ja das
drüber erzählt. Gesprochen.
Ja, du, genau. Und du wolltest ja kaufen, ja?
Ja, ich hol mir
dann kauft ihr aber
Superbox da. Ja, natürlich. Habe ich doch schon.
Hast du schon? Okay, wir sind beide Opfer.
Hast du auch? Ah, okay.
Ja, ja, genau. Ich wollte eigentlich noch sagen, ich verkaufe meine alte Box.
Nee, geht nicht mehr.
Damn it.
Also zumindest nicht an mich, aber irgendein andere kauft das.
Also wenn ihr Bock habt, ne? Einfach melden. Nee, genau. Und also das Grand Austria Hotel Hochsaison ist genau dasselbe wie Johanna von Orléans damals in dem Orléans-Spiel. Es fängt alles ein, was das große Spiel ist, und damit hat es eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal, weil es braucht dieselbe Zeit. Okay, es ist schneller aufgebaut, Haken dran, aber es ist da kommt nicht großartiges Neues rein, und das ist mir zu wenig dafür, dass ich dann zweimal dasselbe Spiel im Regal hätte.
Ja, jetzt, nachdem ich Orléans gespielt habe, ist es mir auch aufgefallen, weil vorher hatte ich ja nur Johanna gespielt und ja, gut, dadurch hatte ich da keinen Vergleich. Aber jetzt ist es mir auch aufgefallen, dass es schon sehr, sehr ähnlich ist, muss man sagen. Also eigentlich gleich, ja.
Ja, genau.
Und du wirst es auch erahnen, ne? Grand Austria Hotel, habe ich es gespielt oder nicht?
Nein, hast du nicht.
Nein, habe ich nicht. Deswegen kann ich da leider nichts zu sagen. Also, aber ich war schon mal näher dran als Orléans, weil ich habe schon angefangen zu spielen. Und dann hatte ich aber Golem gesehen und dann haben wir es nochmal umgeswitcht und haben gesagt, spielen wir lieber Golem. Obwohl wir schon zwei Runden gespielt hatten. Aber ja. Deswegen, also so teilweise wusste ich es, aber es hat mich überhaupt nicht so abgeholt gehabt. Kann aber auch sein, dass es vielleicht nach hinten raus besser wurde. Ja, Golem hatte mich dann in dem Moment mehr abgeholt, hab's mir dann auch damals dafür gekauft und dann stand's unausgepackt immer hier im Schrank. Also so gesehen, muss man auch sagen. Ist jetzt auch nicht das Weltbewegendste dann gewesen, scheinbar. Naja, aber World and Rides gehen eigentlich immer, weil man kann, sie sind schön klein und man kann sie überall mit hinnehmen. Und wenn du das ein Spiel in klein ja mitnehmen kannst, ist ja manchmal Platz sparender. Für einen Urlaub ist das gut, finde ich.
Ja, also auf der Picknickdecke hast du sicherlich recht, aber in Urlaub würde ich auch eher das größere Spiel mitnehmen.
Ja, du weißt aber nicht, was wir alles in den Kofferraum stopfen.
Ja, das ist was anderes, das ist was anderes. Nee, sehr cool. Und was hast du denn gespielt?
Ja, mein erstes Spiel ist auch ein eher kleineres Spiel. Das ist Lost Lights von Board Game Circus. Das ist ein Zwei-Personen-Area-Control-Spiel. Es kommt sehr niedlich daher, ist es aber gar nicht so. Also wenn man das Artwork oder so betrachtet, der Karten, das könnte ein bisschen so an Everdell erinnern.
Mhm.
Aber wir kämpfen um das, ja, verlorene Licht. Es ist, glaube ich, eine Eigenproduktion von Board Game Circus, wenn ich das so mitbekommen habe. Aber auf jeden Fall habe ich es mal ausprobiert und mit meiner Frau gespielt. Die ist ja überhaupt nicht so der Area Control Fan. Das Ganze wird über Karten gesteuert hier. Aber natürlich, wie bei jedem Area Control, dürfen die Würfel auch nicht fehlen. Die sind natürlich auch noch dabei. Aber an sich hast du immer verschiedene Karten auf der Hand. Jedes Tier, was du auf der Hand hast, hat verschiedene Fähigkeiten. Und, also du hast insgesamt 10 Karten auf der Hand. Du darfst dann halt keine neuen nachziehen oder so. Wenn diese Karten leer sind, ist das Spiel zu Ende. Das Spiel geht auch sehr schnell. Also du bist wirklich schnell runtergerockt. Das geht 20 Minuten. Ich glaube, wir haben es sogar noch schneller gespielt. Also so gesehen. Dann darf man am Anfang 2 bis 3 Figuren auf dieser kleinen Mini-Area da platzieren.
Mhm.
Auf den Gebieten. Und also je nachdem, ob du Startspieler bist oder nicht, dann kannst du halt eine Figur mehr stellen. Ja, und dann ist es halt einfach so, dass wir versuchen, den anderen rauszudrängen oder mehr Gebiete unter unsere Kontrolle zu bringen. Also typisches Area-Control-Prinzip. Nur der Clou dabei ist halt, dass du Karten hast, die du vorher verdeckt jeder ausspielt. Jeder sucht sich eine aus, die legt man sich so gegenüber. Dann werden die gleichzeitig aufgedeckt und dann haben die Fähigkeiten. Dann steht auch immer unten drunter, in welcher Reihenfolge. Entweder beim Aufdecken wird die Fähigkeit ausgelöst, ist eine Sofortfähigkeit oder halt dann beim Kampf oder beim Ende. Also ne, die Fähigkeit wird dann immer angegeben, wann die ausgelöst wird. Deswegen könnte es natürlich sein, wenn eine Karte aufgedeckt wurde, die schon am Anfang ausgelöst wird, dass die Karte von dir sofort außer Kraft setzt, die halt erst am Ende ausgelöst wird. Da muss man halt immer ein bisschen... Es gibt zum Beispiel eine Karte, die sagt, alle Texte auf Karten sind null und nichtig, also auf den Gegner, auf der gegnerischen Karte. Dann hast du natürlich verloren, so in dem Moment. Dann kannst du deine Karte auch gleich verbrennen.
Aber verlierst du die Karten dann, du kriegst ja nicht mehr zurück, ne?
Die bekommst du nicht zurück. Die gehen alle verloren immer. Deswegen kannst du natürlich auch pokern, dass du versuchst, dem anderen die Karten erstmal loszubekommen. Die guten, starken, falls er dann irgendwelche Gebiete haben möchte. Du darfst halt immer wählen. Möchtest du halt angreifen? Also gehst du mit deinen Figuren in ein anderes Gebiet, angrenzendes Gebiet? Und greifst dadurch an, dann kommt es halt zu der Schlacht. Oder du spielst halt eine Karte aus für Bewegungspunkte, Aktionspunkte. Die musst du ja auch noch von den 10 Karten abspielen. Das heißt, du hast immer, die erste Karte, die du ausspielst, ist eine Aktionskarte. Das heißt, du nutzt eine Karte, da sind dann immer so 2 bis 5 Aktionspunkte drauf oder manchmal auch nur einer. Und dann kannst du mit diesen Aktionspunkten kannst du entweder gehen oder neue Einheiten rekrutieren und in deine Gebiete setzen, wo du schon drinne stehst. Genau. So, und danach, wenn du halt in einem anderen Gebiet stehst, musst du halt angreifen, weil du ja dann da drinnen bist und dann musst du noch eine Kampfkarte aufdecken, die dann aber nicht dieselbe ist, die du vorher für die Aktionspunkte ausgegeben hast.
Das klingt ein bisschen nach Randomness.
Randomness? Warum?
Ja, also, welche Karten du alle umdrehst und die dann nochmal irgendwie.
Ja gut, du siehst die Karten natürlich du siehst deine 10 Handkarten, siehst du natürlich, kannst du selber aussuchen, welche du umdrehst. Also es ist schon sehr taktisch dadurch, dass du halt den Text, ne, also klar, wenn du bei den 10 Karten, die werden am Anfang natürlich hin und her gedraftet. Das heißt, man kann sich so schon ein bisschen die Kartenhand zusammenstellen, aber großartige mega Auswahl hast du jetzt natürlich nicht. Wenn du Scheiße auf der Hand hast, hast du halt Scheiße auf der Hand. Dann ist es halt so.
Sehr sinnbildlich. Ja, sehr, genau. Sehr sinnbildlich, mein Lieber. Aber jetzt hast du alles breit und relativ breit erklärt und klar erklärt, aber eins hast du unterschlagen. Du hast am Anfang gesagt, dass deine Frau ja darauf nicht so steht, aber, und dann hast du gleich die Erklärung gemacht.
Also, ja.
Danke für den Cliffhanger, aber wie fandst du es denn?
Ja, sie fand die Karten sehr putzig, also weil sie halt auch, also sehr schöne Zeichnung und Illustration, ansonsten ist es halt Area Control. Sie fand es jetzt nicht so schlimm, weil es halt in 20 Minuten weg ist, ne? Also du kannst es halt schnell runterspielen, wir haben auch gleich mehrere Partien hintereinander gespielt, das heißt schon was, aber bei Area Control, aber ansonsten ist es jetzt immer noch nicht ihr Lieblingsthema, aber in dieser 2-Personen-Variante kam es eigentlich ganz gut bei ihr an, muss man sagen. Also es war jetzt nichts.
Ist das eine 2-Personen-Variante oder ist es ein 2-Personen-Spiel?
Das ist ein 2-Personen-Spiel, genau. Ja.
Genau, also. Okay.
Und also ich würde es auch empfehlen für jeden, der mal gerne Area Control gerne näher kennenlernen möchte oder halt von den langen Area Control-Spielen, die da so manchmal 2 bis 3 Stunden gehen, abgeschreckt ist, dann ist das natürlich sehr gut zum Einstieg. Und es bringt halt durch seine Kartenvielfalt, weil ja jede Karte was anderes macht, auch viel mit sich, also ne, so viele taktische Vorteile und du kannst halt dann schon taktieren, indem du dann zum Beispiel denkst, ja komm, wenn der jetzt, du hast ja die Karten vorher auch ein bisschen gesehen, das heißt, vielleicht der wird die Elfer-Karte noch spielen oder. Ja, fand ich ganz cool, also für mich war es eine...
Braucht man's?
Man's braucht, weiß ich nicht. Also für mich war es selber auch nur eine 7er Wertung. Also es ist jetzt keine 8er.
Das heißt nur, also 7 ist ja eigentlich etwas, wo man halt klar empfehlen kann, ne? Und sagen, hey, damit machst nichts verkehrt.
Ja, gut.
Aber ist.
Du, vielleicht hast du ein anderes Wertungssystem. Nein, keine Ahnung. Nee, empfehlen würde ich es für jeden, der gerne Area Control Spiele kennenlernen möchte. Definitiv. Dafür ist es sehr gut, finde ich. Es ist wirklich schön illustriert. Also für mich auf jeden Fall, ich mag es auch, also mir hat es gut gefallen. Ist halt natürlich jetzt nicht so das, was jetzt irgendwie andere Spiele unbedingt ersetzt für mich. Aber für ein 2-Personen-Area-Control habe ich habe auch wenig 2-Personen-Area-Control-Spiele gespielt, muss ich auch sagen. Deswegen finde ich, dass da ist das sehr gut gelöst.
Also ich kenne schon ein paar, aber die Frage ist halt, ich glaube, bei dem Spiel, es ist ja relativ kurz und man wird sich danach noch in die Augen blicken können, richtig?
Ja, das stimmt. Es genau. ist jetzt nicht ja. so.
Das ist doch schon mal gut, genau. weil es gibt auch Area Control Spiele, wie zum Beispiel Twilight Struggle.
Das kenne ich gar nicht, ja.
Was? Gleichgewicht des Schreckens.
Nee, gesagt, kenne ich nicht.
Besorgst dir mit deiner Frau, und? Wenn du die Scheidung möchtest.
Okay, so heftig. Okay, nee, dann.
Du spielst quasi da die den Kalten Krieg nach. Oh. Der eine ist Russland, der andere ist der Westen.
Nee, das wäre eh nichts für mich. Also da bin ich
Also man kann sich da so böse wehtun und du hast halt die Randomness der Karten. Du kannst ja am Ende, also da kannst mit deinem besten Freund spielen. Du willst danach nicht mehr mit dem reden, wenn du zu sehr dahinter bist. Aber ja, nee, cool. Klingt auf jeden Fall schön. Lost Lights vom Board Game Circus.
Cool. Von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden, der Area Control mag. Also so, das kann ich auf jeden Fall sagen.
Oder Illustrationen
Mag,
die putzig sind, genau.
Ja, dann hätte ich da mein kleines Spiel durch. Hast du auch noch ein kleines oder wird es jetzt größer?
Nein, jetzt kommen die Brocken.
Dann hau raus.
Jetzt kommen die Brocken. Ich kann auch gar nicht sagen, ob das zweite oder dritte Spiel jetzt komplexer ist. Ich glaube, die halten sich relativ die Waage. Und zwar habe ich gespielt die Ratten von Vista.
Ah, cool, kenne ich.
Nicht wahr? Genau, das ist ja bei Cranio Games rausgekommen zur Spiel und jetzt ist auch auf Deutsch beim PD Verlag rausgekommen und es ist halt ein Designer drauf, den ich halt absolut liebe, ist so ein bisschen viel gesagt, aber es ist mein Lieblingsautor. Ich meine, es ist halt der hat so Knallertitel gemacht, wie eben Golem, wie Grand Austria Hotel, wie Wasserkraft, wie Simone Lorenzo. Luciani. Ja, genau, Simone Luciani. Und entsprechend sind da auch die Erwartungen extrem hoch. Extrem hoch.
Zu hoch wahrscheinlich jetzt.
In gewisser Weise zu hoch. Also meine waren einfach zu hoch, das ist tatsächlich so. Es ist nichtsdestotrotz echt ein super Spiel. Mal kurz erklärt, worum es bei diesem Spiel geht. Da geht es, oder was wir da sind. Wir sind Ratten. Wir sind Ratten, die uns aus einem Labor befreit haben. Und nun versuchen wir draußen eine Kolonie anzuführen und uns ja zu etablieren, sagen wir mal, wir versuchen draußen zu überleben. Das ist den Plot kann man schon fast vergessen. Was ein bisschen thematisch ist, also wir haben unser eigenes Tableau. Da haben wir unsere Arbeiter. Unsere Arbeiter sind Mäuse.
Richtig so.
Genau, es ist also die Mäuse sind hier scheinbar die Sklaven der Ratten. Und mit denen arbeiten wir dann entsprechend aus. So, das ganze Spiel ist eigentlich getrieben von einem Aktionsrad. Und da sind verschiedene Aktionsmöglichkeiten drauf. Und wir haben drei Ratten. Mit diesen drei Ratten sind eigentlich unsere Hauptworker, mit denen wir wirklich die Aktionen auswählen auf diesem Rad. Und die Mäuse sagen uns, wie oft wir eine bestimmte Aktion ausführen können, weil um dem Rad herum sind eben drei Areale und je nachdem, wie viele Mäuse da drin stehen, darf ich eben so oft diese Aktion, die ich dann genommen habe, nutzen. Was kann ich da genau machen? Ich kann Ressourcen eben einsammeln. Ich kann mein Tableau erweitern, indem ich da weiter runtergrabe. Das ist ganz lustig gemacht. Da hat man eben buddelt man Schlafräume für seine neuen Mäuse oder für mehr Mäuse aus, dass sie dann quasi alle in so einem Gewölbe dann eben leben können und uns dann ermöglichen, mehr Aktionen zu machen, beziehungsweise wertvollere Aktionen zu machen. Ein Haupttreiber, und da kommt schon ein kleiner Kritikpunkt des Spiels, ist es, oder eine der Aktionen, die man machen muss, wenn man das nicht macht, habe ich bis dato noch nicht gesehen, dass man wirklich gewinnen kann, ist es das Haus, was einen großen Teil des Spielplans ausmacht, eben zu erkunden. Dort haben wir eben Missionskarten, die erstmal verdeckt sind. Also man muss sich vorstellen, man sieht da so ein kleines Haus mit mehreren Stockwerken, erster Stock, Erdgeschoss und Keller. Das sind Türen. Wir müssen die Türen öffnen. Wir können dann Missionskarten umdrehen. Für jede Tür, die wir aufmachen, werden wir belohnt. Wir werden für jede Missionskarte, die wir umdrehen, belohnt. Und auf diesen Missionskarten kann man eben auch diese Missionen erfüllen. Die belohnen uns wiederum und damit arbeiten wir auch und quasi zum Spielziel hin, Punkte entsprechend zu machen. Es fühlt sich alles recht gut verzahnt an. Und einer der nächsten Hauptgeschichten hier in dem Spiel sind Erfindungskarten. Es gibt eine Aktion, da kann man eben Erfindungskarten sammeln und eine andere Aktion mit Erfindungskarten ausspielen, die uns auch nochmal helfen, individuelle Stärken und Vorteile über das Spiel eben uns anzueignen, die uns dann helfen, das Spiel zu gewinnen. Es sieht knuffig aus, Material sieht auch cool aus, es macht vieles richtig. Wie gesagt, es ist halt ein bisschen doof, dass diese eine Hauserkundungsaktion eigentlich die ist, auf die sich jeder stürzt. In einer Partie hatten wir mal jemanden, der das gar nicht gemacht hat und gar nicht erkundet hat, beziehungsweise sehr spät im Spiel erst angefangen hat zu erkunden. Und ja, dem sind wir einfach davongelaufen. Also es ist halt eine sehr, sehr starke Aktion und Haupttreiber. Und wenn man die dann eben nicht macht, finde ich ein bisschen schade, weil es gibt halt dann doch ein paar andere. Hätte man auch ein bisschen anders machen können. Mit ein paar anderen Aktionen, um da nochmal vielleicht zusätzlich Punkte zu machen. Ich würde sagen, hier und da ein bisschen verkopft, weil man muss schon wissen, was man so denn machen möchte. Man hat einen hohen Interaktionsgrad in der Hinsicht, dass man sich eben die Aktionsfelder wegnimmt, weil wenn man da erstmal draufsteht, dann steht man drauf. Das kann dann niemand sonst nutzen, außer wenn man dann quasi in die nächste Runde übergeht. In der klassischen Worker-Placement-Manier auch seine ganzen Worker zurück. Mehr gibt's da nicht wirklich zu erzählen. Am Ende zählen wir unsere Punkte zusammen und der am meisten hat, gewinnt. Das ist ein grundsolides Spiel. Super Illustration. Also wenn man da ein bisschen aufs Detail schaut, macht das total Spaß. Diese ganzen Erfindungskarten sind ganz lustig mit Erfindungen in Mausgröße, also sprich, was weiß ich, ne, jetzt nur als Beispiel, dass man Katapult aus einer Mausefalle macht, ne, mit einem Löffel und so. Das ist eigentlich wirklich schön illustriert und auch schön angedacht. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie, also nach vier Runden, das Spiel spielst du über fünf Runden, nach vier Runden hatte ich immer das Gefühl, ja, jetzt bin ich nur noch am Tode optimieren, um nur noch mal ein bisschen mehr rauszuholen, aber die Spannung war eigentlich nach der dritten, ja, vielleicht vierten Runde für mich eigentlich schon vorbei.
Ja.
Werde ich es behalten? Ja, ich werde es noch behalten. Ich will es noch ein bisschen spielen, aber es wird auf jeden Fall keiner der großen Luciani-Titel. Und ich glaube, das, that's it.
Okay.
Mehr habe ich da nicht zu sagen. Was sagst du?
Ja, ich habe es mir letztes Jahr auf der Spiel gekauft. Und es ist eins der wenigen Spiele von der Spiel, die ich auch schon gespielt habe. Nee, auch ziemlich flott gespielt habe, also alles andere hat ein bisschen länger gedauert, aber ja, mir hat das Thema halt sehr gut gefallen, die Zeichnung sowieso. Bei mir bleibt es auf jeden Fall im Regal, weil ich mochte das. Ja, gut, ich war auch einer der Hauserkunder, muss man natürlich sagen.
Jetzt schießt du mal.
Aber hab aber beides gemacht. Also eigentlich habe ich so weit optimiert bekommen, dass du das Haus erkunden konntest und trotzdem auch deinen Bau ausbauen konntest. Also im Grunde genommen.
Ja, du kannst ja alles machen. Ja. Also das, aber der Haupttreiber, damit du das eine, also
damit du das perfekt machen kannst, ja.
Genau.
Kannst, musst
um dein Tableau richtig zu machen, musst du halt viel erkunden. Das gibt dir halt die Ressourcen, genau, um das dann eben wieder zu zahlen. Da brauchst du nämlich nicht so oft auf Ressourcenjagd zu gehen.
Ja. Nee, mir hat das aber sehr gut gefallen. Ich habe auch die Zeichnung wirklich toll gefunden. Es hat auch einen Schwierigkeitsgrad auf BGG von 3,29. Also es ist schon eher komplexer, aber das würde ich auch so unterschreiben. Also die Zeit, 90 Minuten, ich glaube, das erste Mal habe ich länger gespielt.
Also zu wie viel habt ihr es gespielt?
Ich glaube nicht. Das erste Mal habe ich zu zweit gespielt. Da haben wir es uns aber auch erst noch beigebracht während des Spielens und alles. Und dann, ich habe es aber auch schon mit drei gespielt. Aber vier hatten wir noch nicht, ne.
Ja, also zu viert, glaube ich. Ich bin so zwiegespalten. Also ich habe es zu dritt immer gespielt, finde ich. Das ist auch das Beste, der Sweet Spot ist, zu viert wird's halt irgendwann langsam. Also wenn du da irgendeinen hast, der da lang denken muss, also dann dauert das entsprechend länger.
Ja, das kann ich mir gut
manchmal
vorstellen.
Manchmal hast halt die Züge, wo du sagst, okay, jetzt kann ich total schnell gehen, weil ich kann nicht viel mehr anders machen oder wie auch immer. Und wenn du ein bisschen grübelst, wenn du viel Möglichkeiten hast, dann kann das schon sich ziehen. Genau.
Hast es. Oh, soll ich mein nächstes dann vorschlagen?
Ja, bitte. Ja, bitte.
Möchtest du noch was zu den Ratten sagen?
Nein. Okay. Lass uns die Ratten hinter uns lassen.
Okay, lassen wir sie in Ruhe. Ja, wir haben noch keine Zeit. Wie war das? Apropos Zeit. Ah, jetzt kommt der Übergang. Ich habe als nächstes Thema Zeitreisen. Und zwar das Spiel Tracking, Reise durch die Zeit. Von Game Factory ist das, bei Game Factory ist das erschienen. Und ja, was machen wir da? Wir sind Zeittouristen und reisen durch die Zeit. Haben dafür grob über 30 Tage, ja, so steht es drinne, Grunde genommen, hast du drei Runden Zeit, die in 12 Stunden immer aufgeteilt sind, also pro Spot, den du abgehen kannst, ist es eine Stunde und die Uhr zeigt halt 12 Stunden an. So, was machen wir da? Es ist eigentlich ein sehr schnell gespieltes Spiel. Das ist auch ein sehr leichter Komplexitätspunkt. Also da würde ich auch BGG zustimmen mit 1,78. Es ist jetzt nicht wirklich ein Brainburner, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Erstens komme ich mal zum Material, bevor ich zu der Erklärung komme. Das Material ist schon mal sehr cool. Es hat auch eine Playmat dabei. Dann hat es so Plastiktoken, keine Papptoken. Und so Plastikuhren, so Handuhren, die dann deine...
Also äußerst nachhaltig und so.
Ja, total nachhaltig, ja.
Produziert. Aus nachhaltigen, vom nachhaltigen Plastikbaum.
Ja, das ist vom Plastikbaum. Kennst du den nicht? Ich habe ja nicht gesagt, dass es nachhaltig ist. Ich habe gesagt, das Design hat mir gefallen. Und was machen wir? Wir müssen in der Zeit zurückreisen und versuchen dann Orte zu bereisen oder halt bei großen Ereignissen dabei zu sein, indem wir halt Karten in der Auslage haben. Das sind meistens 5 Karten liegen in der Auslage. 6 kannst du nehmen, weil eine immer noch auf dem Stapel Nachziehstapel liegt, die du aber dann auch schon aufgedeckt hast vor dir. Dann kannst du dir aussuchen, eine davon wählen. Wenn du dann eine wählst, bekommst du dafür Erfahrungstoken. Diese Erfahrungstoken kannst du in deiner Zeitleiste einpuzzeln, um wiederum später Punkte dafür zu erhalten. Also das sind so Leisten, indem du zum Beispiel eine rote, eine blaue, eine gelbe und eine grüne hast. Du kannst dann runterpuzzeln. Irgendwann treffen die Leisten aufeinander und dadurch kriegst du dann Punkte. Die sind dann so Prestigepunkte, weil du so und so viele Erfahrungspunkte gesammelt hast in der Zeitlinie. Kannst auch Zeitkristalle bekommen. Die sind auch gleich wichtig, wenn ich es jetzt so gleich erkläre. Das sind halt wieder diese typischen Tropfenformkristalle, die es eigentlich bei jedem Spiel gibt. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches.
Aus Plastik?
Ja. Ja, oder sind die aus Plastik? Könnte auch Acryl sein, ne? Diese komischen, die es bei jedem Spiel gibt, auch selbst bei hier den Kinderspielen. Ist das Plastik? Kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen.
Das wird wahrscheinlich Acryl sein.
Ja, ich denke auch eher Acryl.
Red erstmal weiter.
Ja, bringst mich hier ganz durcheinander mit dem Plastikbaum.
Ja, wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie. Das ist.
Ja, ich merke schon. Nee, auf jeden Fall sammeln wir diese Karten, die wir besucht haben. Wir nehmen die dann zu uns. Und das Ziel ist es, eine chronologische Reihenfolge mit den Karten, die wir sammeln, anzustreben. Das heißt, wir müssen von der frühesten Zeit zu der neuesten, also jetzt Zeit, sammeln. Das heißt, wir fangen irgendwo bei 400 vor Christi an zum Beispiel, um danach dann eine Karte vielleicht 1835 zu nehmen. Aber es ist besser, kleinere Schritte zu machen, weil am Ende gibt es für Sets aus Karten Punkte. Und je nachdem, wie viele Kartensets du gesammelt hast, die chronologisch richtig sind, bekommst du halt mehr oder weniger Punkte. Sammelst du zum Beispiel nur eine Karte und musst danach schon, weil es die Kartenauslage nicht mehr hergibt, kannst keine ziehen, dann könntest du dir einen Joker nehmen. Damit könntest du dann hoffen, dass der Nächste dann eine Karte nimmt, damit wieder eine neue aufgedeckt wird. Oder du musst es schließen und wieder neu beginnen mit der Chronologie. Das bedeutet aber wiederum, du kriegst für nur eine Karte Minuspunkte. Hast du wenigstens zwei Karten, kriegst du wenigstens schon mal 0 Punkte und ab 3 und so weiter kriegst du dann endlich Pluspunkte. So, das fand ich eigentlich ganz cool, das Prinzip, was natürlich sehr glückslastig ist. Dadurch, je nachdem, was in der Auslage ist, kannst du natürlich sehr viel Pech haben. Ein weiteres taktisches Movement dabei ist, dass du, wenn du eine Karte nimmst, immer eine Zeitangabe drauf hast, wie viel du deinen Zeitstein nach vorne setzen musst in diesen 12-Stunden-Rhythmus. Bist du auch einmal rumgekommen, also von der 12 einmal rum wieder auf die 12, dann ist dein Tag beendet und der andere kann halt noch so lange Züge machen, bis er auch da ankommt. Deswegen kann es taktisch klug sein, halt so Karten zu ziehen, wo nur eine 1 drauf ist. Dafür kriegst du aber natürlich nur kleine Erfahrungspunkte, also nicht viele Erfahrungspunkte. Kannst aber deine Chronologie hoffentlich weiterführen. Manchmal geht das aber nicht, weil du vielleicht dein Set nicht zerstören möchtest und musst dann Vierer-Zeitsprünge machen, wo jetzt dann zum Beispiel jetzt diese Kristalle, diese Zeitkristalle da ins Spiel kommen, weil diese Zeitkristalle erlauben es dir immer, eine Stunde zurückzugehen wieder. Dann musst du anstatt 4 zahlst du nur 3 Zeitschritte. So. Wenn du dann 4 Schritte gegangen bist, ist der nächste dran und der nächste darf halt so lange gehen, bis er dich überholt hat. Sobald er an dir vorbei ist, darfst du wieder ziehen. Das ist so ein bisschen hier wie bei Heaven and Ale und so gemacht. Diese Aufholjagd.
Mhm.
Ja. Und
also der am weitesten hinten ist, darf.
Genau, der am weitesten hinten ist, darf halt so lange ziehen, bis er einen überholt hat und dann ist der nächste dran und so weiter und so fort. Deswegen kann es natürlich sein, wenn du eine Fünferkarte ziehst am Anfang und der andere nur einer Schritte macht, dass du lange brauchst, bis du wieder dran bist.
Ja, aber das macht's ja auch wieder interessant,
ja.
dass man dann halt nicht zu sehr springt etc. Oder halt nur dann wirklich springt, wenn es, wie du sagst, auch Sinn macht.
Es ist auf jeden Fall auch sehr schnell erklärt, also definitiv. Die Anleitung hat auch nicht viele Seiten, ist gut strukturiert, muss ich sagen. Es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also das ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Hätte ich aber am Anfang auch nicht gedacht. Ich habe es ja auf der Spiel gesehen und dachte mir, was ist das denn? Nee, brauchst du das? Nee, nicht unbedingt. Dann habe ich es irgendwo mitgespielt und dann doch, brauchst du. Weil, was mich total fasziniert hat, ist, auf der Rückseite, und jetzt kommt was für dich, da steht für jede dieser Zeiten, 1835, 400 vor Christi, immer Flavortext, was zu dieser Zeit passiert ist. Und dann kannst du dich geschichtlich bilden und kannst genau hinten durchlesen, was da so schön draufsteht, in der Zeit, wo der andere den Zug macht. Das fand ich total genial. Also hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Das klingt auf jeden Fall total schön. Also das, ich würde jetzt auch von dem, was du erzählt hast, ich habe es nicht gespielt, ich habe es mir auch nicht angeschaut tatsächlich. Scheint es aber tatsächlich so ein Familienspiel bisschen wahrscheinlich Plus zu sein.
Ja, Familienspiel Plus, ja, würde ich sagen.
Was aber total Bock macht. Also,
ja.
Aber wie sieht's mit Wiederspielbarkeit aus? Sind da genug Karten,
ja,
dass du halt sagst, okay, bis du dich da durchgefräst hast,
ja,
hast
du auf jeden Fall genug Karten. Das Einzige, was halt stören könnte, ist halt der Glücksfaktor. Ne? Deswegen ist es halt wahrscheinlich auch so mit Schwierigkeitsgrad sehr simpel, weil du musst halt gucken, welche Karten kommen. Es kann halt sein, dass der urplötzlich nur 1995 ist, jetzt zum Beispiel hier die Endkarte. Also weiter geht's nicht. Du hast auch ein Tableau daneben liegen, damit du immer weißt, in welchem Zeitsprung, ne, wie weit es geht, damit du halt die Chronologie siehst. Kommt danach noch was? Musst du hoffen, dass noch eine Karte kommt oder kannst du es gleich vergessen? Wenn du die dann ziehen musst, dann kannst du eigentlich gleich sagen, doof, musst du halt wieder Neues aufmachen. Aber du kannst halt auch immer wieder neue aufmachen, deswegen.
Ne, klingt cool.
Ja.
Also das, aber hier ist es ja wieder, wenn es Familienspiel etc. ist, finde ich es auch wieder okay. Hier ist ja auch ein bisschen mehr Thema, und ich glaube, dass man hier auch eher drauf sich fokussiert, hier was zu sammeln und immer so,
als ja, genau.
Diese taktische Entscheidungen. Und das ist ja nicht eher nicht dieses Duellhafte.
Das stimmt.
Wie es jetzt vorhin bei dem anderen Spiel, was du erklärt hattest, mit diesem Area Control,
ja, da gibt's dann voll irgendwie auf
so ein bisschen Nuss, mehr stimmt. auf die Nuss ist, ja, dass ich glaube, daher wird mir das wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich werde es mir dann auch entsprechend anschauen.
Ja, mach das. Auf jeden Fall, was ich hier hast, da auch diese Zeitboards, da wo du halt diese Token drauf sammelst, die ziehst du am Anfang 4 Stück. Es sind ja 3 Runden. Und da musst du immer für dich bestimmen, welches dieser Boards du nutzen möchtest in einer Runde. Also das heißt, du bist komplett frei und darfst aus 4 wählen. Und dann für die nächste Runde wählst du aus dann noch 3 und noch aus 2. 1 wirfst du halt dann ab. Aber da du hast halt da schon viele Möglichkeiten, selbst zu sagen, schaffst du das? Liegen jetzt viele rote Karten in der Mitte aus oder eher blaue? Und dann kannst du halt dich da schon ein bisschen drauf einstellen. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Und was ich jetzt mitbekommen habe, ist, das wird ja von jetzt auf YouTube zumindest, auf 2 Kanälen, wo ich es jetzt gehört hatte, wird es auch für Spiel des Jahres halt gehandelt. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken, muss man mal sagen.
Hat das nicht der Thomas von Better Board Games auch?
Glaube auch. Das? Die hatten das da auch, aber ich meine auch der Christoph Post davon Brettspielbox. Ja, dann kommen wir zu deinem nächsten.
Genau, und ist es eine Perle?
Perle.
Ist was Altes? Jo. Es ist was Altes. Aber auch nicht so alt. Auf der anderen Seite. Das Originalspiel, lass mich nochmal nachschauen. Ich glaube, von 2009. Und dann gab es eine Big Box, die ist 2015 rausgekommen. Hm. Und die war dann über Kickstarter, und die war natürlich dann am Ende des Tages total vergriffen, hast du auch kaum gefunden. Und dann gab es jetzt letztes Jahr nochmal einen Kickstarter, wo sie einfach einen Reprint gemacht haben, und da habe ich endlich zugeschlagen. Ich habe dieses Spiel bis dahin noch nie gespielt gehabt, als habe es aber immer so irgendwie interessant gefunden. Und jeder hat gesagt, ja, ein total cooles Spiel. Und jetzt habe ich's und ich muss sagen, es ist total cool. Worum geht's? Es geht um die Big Box von Carson City. Ein Spiel von Xavier Georges, der uns so wunderbare Spiele gebracht hat, wie hieß es? Trois. Genau. Trois hat er gemacht. Was machen wir in Carson City? Wir sind im Jahr 1858 in Carson City, Nevada, und bauen uns eine Stadt auf. Das Board sieht jetzt nicht so lecker aus, muss ich vorab schon sagen. Es sieht alles sehr etwas altbacken aus, was aber irgendwie zum Flair so ein bisschen Cowboy-Style eben auch passt. Und wir werden immer nacheinander eben Worker einsetzen. Die Worker sind lustigerweise auch Cowboys. Und die Spielereihenfolge oder nach Spielereihenfolge wird am Anfang der Runde immer erstmal eine Charakterkarte gezogen, die unterschiedliche Vorteile für eine jeweilige Runde bringen. Und das ist dann immer sehr, sehr interessant, was man dann eben machen kann. Es gibt auch in dieser Box ganz, ganz viele verschiedene Charakterkarten. Also das, wie es für so eine Big Box gehört, eben auch viel Widerspielbarkeit rein. Und was mir an diesem Spiel so fasziniert ist, wir bauen tatsächlich einmal auf dem Board diese Stadt aus. Es gibt verschiedene Gebäude, die wir bauen können. Die können wir im Laufe der Runde eben auch kaufen und dann entsprechend bauen. Und diese Gebäude, die wir bauen, die geben uns auch Einkommen, sodass wir dann entsprechend am Ende der Runde wieder Geld haben, was wir mit in die nächste Runde nehmen können. Aber auch lustig, man darf nur so viel Geld in die nächste Runde mitnehmen, wie die Charakterkarte erlaubt. Hast du also eine Charakterkarte, die ziemlich stark ist, wirst du nicht so viel Geld rüberbringen können. Und hast du eine Charakterkarte, die eher einen schwachen, also schwach ist, kannst du viel Geld mit rübernehmen. Also es ist hier und da sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Und was ich ganz, ganz, ganz toll bei diesem Spiel finde, und das finde ich auch äußerst thematisch, ist, man kann die meisten Aktionsfelder kann man es sind nicht wie so einen normalen Worker Placement, darf man nur einen draufsetzen. einen Worker, sondern man kann auch sich zu jemand anderen hinstellen auf eine Aktion. Und wenn wir dann später die Aktionen, nachdem wir alle gesetzt haben, die Aktionen durchführen, kommen es zu Duellen. Da gibt's ein Duell, dann würfeln wir. Aha, Glücksfaktor. Das ist tatsächlich eins, was ich da drin total cool finde. Man würfelt und duelliert sich. Dann kann man auch mit Pistolen seinen Kampfwert erhöhen etc. Und derjenige, der das Duell gewinnt, kriegt die Aktion. Was total, wirklich total lustig ist. Und gerade wenn man mit mehreren Spielern das spielt, dann kommt es auch sehr oft vor oder öfter vor, dass man sich eben entsprechend miteinander duelliert und auch versucht, dem anderen vielleicht was wegzunehmen oder zu ärgern. In der Runde gibt's auch diese Einkommensphase von den Gebäuden, die man hat. Und da kann man auch, das ist auch lustig, andere Gebäude von den Mitspielern überfallen. Heißt, ich kann mich als Aktion auf ein Gebäude von einem Mitspieler oder Mitspielerin draufsetzen und diejenige kriegt dann kein Einkommen von diesem Gebäude, aber ich abgerundet quasi die Hälfte von diesem Einkommen. Also das sind wirklich so ein paar ganz coole Elemente. Du kannst aber nicht nur ständig fies zu den anderen sein, du musst auch gucken, dass du die richtigen Gebäude kriegst und dass du dir was Sinnvolles zusammenbaust, was dann eben dir auch wieder Geld bringt, weil am Ende des Spiels hat der die meisten Punkte hat, beziehungsweise Geld hat, gewonnen. Und das Gesamtpaket, obwohl es wirklich sehr, sehr altbacken ausschaut, ist wirklich ein klasse, klasse Spiel mit eine schöne Art von Interaktion, so ein bisschen ärgern, ohne dass es dir wirklich wehtut, aber ein bisschen ärgern und ganz viele Möglichkeiten. Du brauchst dich nicht zu duellieren. Du kannst auch einfach dir irgendwas, also irgendwie die Stadt so hinbauen, wie du sie brauchst, wie sie dir am meisten eben entsprechend bringt. Die Gebäude, die man eben baut, die bekommen teilweise Nachbarschaftsboni etc. Man kann auch dann anderen wieder was vermiesen, indem man es da korrekt baut. Also dieses Thema wie in der Immobilienindustrie, Location, Location, Location ist hier auch drin. Und da hast du wirklich diese verschiedenen Facetten, die dieses Spiel was ganz, 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 ganz Besonderes machen. So, jetzt höre ich aber auch auf.
Ja.
Man merkt, ich hatte auf das Spiel Bock, hatte aber keine Ahnung, was mich erwartet. Hab's dann schnell gelernt. Also das ist wirklich, das Regelheft ist gut. Man ist auch schnell drin. Man weiß auch relativ schnell, was wie funktioniert. Und du wirst da echt mit einem richtig, richtig, richtig tollen Spiel belohnt.
Mhm.
Meine Empfehlung.
Deine Empfehlung, okay, ja.
Optisch sieht es jetzt
eher schwierig. Also ich habe es jetzt mir hier mal gerade angeguckt.
Don't judge a game by its cover, ne?
doch.
Für Spiele wie bei
Bücher. Ja, Cover geht. Das Cover fand ich gar nicht so schlecht. Also das fand ich cool. Ich finde einfach, dass hier die Tischpräsenz, weiß nicht, hat mich nicht angesprochen. Aber so vom Spielerischen hört man ja, dass du da sehr begeistert von bist. Aber irgendwie ein bisschen erinnerte mich das mit der Duell-Variante und so für eine Handvoll Miepel kam das doch auch so zu tragen. Hast du das schon mal gespielt?
Nee, hatte ich nicht gespielt, aber bei Handvoll Miepel, glaube ich, war das nicht dieses Thema, dass du eben dann auch so immer wieder einen platzierst in diese
Dörfer und Orte darum.
Genau, ja, richtig. Genau. Aber also das hast du jetzt hier natürlich nicht, aber diese Duelle sicherlich. Genau.
Na gut, Wilder Westen sind Duelle ja nun mal, ne?
Wilder Westen, genau. Ne? Also, aber es ist halt nur ein Teilaspekt dieses Spiels. Es ist halt dieses richtige Platzieren und hoffen, ne? Hoffentlich geht da jetzt niemand drauf und pipapo oder ich muss jetzt unbedingt Startspieler in der nächsten Runde sein, deswegen höre ich ein bisschen früher auf als andere. Das sind ganz viele wirklich taktische, teilweise strategische Entscheidungen, die du da reinsetzen kannst. Und das macht halt das total interessant. Also es ist jede Entscheidung, die du hast das Gefühl, dass jede Entscheidung, die du in diesem Spiel triffst, halt irgendeine Auswirkung hat. Okay. Ne? Und das gefällt mir total. Und natürlich ist das jetzt hier auch die Deluxe-Variante mit Münzen und Inlay etc. Alles schön aufgeräumt, was mein meinen inneren Monk ja auch sehr zufrieden stimmen lässt. Und genau, also wirklich echt ein cooles Spiel. Kenner Plus Niveau.
Ja, vom Schwierigkeitsgrad. Ja, es hat auch eine gute Wertung. Also, was wäre denn deine Wertung? So, was würdest du sagen? Was würdest du denen geben?
Also, tatsächlich bin momentan uneingeschränkt eine 9.
Oh, ja, das also, ist schon gut.
Oder eine 10. Also, das ist tatsächlich ein Spiel, weil ich sage, das ist was Besonderes. Das kenne ich so nicht von anderen Spielen in der Kombi. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Vielleicht, ja, wenn man möchte, ja, wenn man sagt, okay, das Auge spielt mit und ich finde das nicht so schön, dann kannst du halt meinetwegen eine 9 geben, aber ich würde eine 9 oder eine 10 kannst du da gerne stehen lassen. Also
ja, du wirst aber hier mit den 10 auch rum.
ich kann dir tatsächlich nichts wirklich Negatives von dem Spiel sagen. Dementsprechend, wenn man mich jetzt fragen würde, würdest du es spielen wollen? Ja.
Okay.
Würde ich sofort auspacken und losspielen.
Ja, da muss ich mir vielleicht doch mal angucken. Oder du musst das irgendwann mal mitbringen, falls wir uns noch mal treffen.
Ja, das auf jeden Fall. Da müssen wir noch andere Leute dazu nehmen, weil du kannst es bis zu 6 Personen spielen. Ich habe es bis dato jetzt auch nur zu viert gespielt. Da war es total cool. Zu 6 wird es dann sicherlich irgendwann ein bisschen lang, vor allem diese Aktionsreihenfolge, weil jeder stellt seine Arbeit dahin, aber die Aktionen werden nach einem Muster eben durchgeführt, dann kann das eventuell hier und da ein bisschen lange dauern. Das ist so, also, ich fühlte mich da durchweg unterhalten, auch meine Frau hat auch erst mal gesagt, okay, komm, dann spielen wir es mal halt und auch beim Erklären so, hä? Und nach der ersten Runde, ey, toll. Aber es ist ein Spiel, was man auch öfter spielen muss, um da nochmal die Finessen etc. rauszukitzeln.
Ja, machst du auf jeden Fall von der Erzählung her mal, macht's auf jeden Fall, ist es interessant, das sich mal anzugucken, muss ich sagen. Ja, okay. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu meinem, oder möchtest du noch was sagen? Sonst würde ich jetzt zu meinem letzten Spiel kommen.
Wenn ich jetzt noch was sage, mache ich eine 11 von 10. Lass mal's.
Nee, ich glaube, dann gehe ich schnell zu meinem Spiel rüber. Aber das ist dann meine 11 von 10 im Moment. Also es ist wirklich ein überraschendes Spiel. Nee, 11 von 10 würde ich jetzt auch nicht geben. Aber ich würde dem auf jeden Fall eine sehr gute Note geben.
Dann sag's vorab.
Was, ich soll vorher die Note schon sagen?
Sag vorab, ja.
Okay, für mich ist es zwischen 9 und 10 auf jeden Fall. Ja, doch.
Was?
Ja, für mich ja. Ich fand das total geil.
Also unsere Zuhörer wissen natürlich nicht, von welchem Spiel wir sprechen, aber ich hätte mir jetzt höchstens eine 7 gegeben.
Was? Du jetzt?
Allerhöchstens.
Echt? Nee. Nee.
Dafür war
ich zu begeistert davon. Obwohl, wenn man jetzt das Material abzieht, aber das können wir gleich diskutieren.
Reden wir tatsächlich vom selben Spiel?
Ja, die Rede ist von Harmonies. Von Esmodee, also hier in Deutschland erschienen, und sonst von Libelud, ne? Heißen die Libelud.
Genau.
Und ja, optisch hat es mich total angesprochen. Hat mich, ist ja auch von der Verlag, der auch Dixit rausgebracht hat. Und die Grafiken erinnern auch komplett an Dixit, wenn du das so dir anguckst, fand ich persönlich. Mhm. Ist ein, ja, man hat es verglichen, dass es eine Mischung sein soll aus Azul und Cascadia. Ich weiß jetzt noch nicht ganz. Also Azul, ja, kann ich nachvollziehen, weil wir auch Steine aus dem Rondell, also aus der Mitte, wählen. Also 3 Steine liegen immer in der Mitte aus. Also insgesamt immer pro, ich glaube, wie viel waren es? 5 Plätze, und da sind je 3 Steine drauf, und du wählst halt einen Platz aus und nimmst alle 3 Steine zu dir. Du nimmst halt nicht nur einer Farbe, sondern musst halt alles nehmen, was auf diesem Platz ist. Danach versuchst du dann eine Landschaft zu gestalten auf deinem Spielertableau, sozusagen von oben gesehen. Da hast du dann zum Beispiel blaue Steine, Wassersteine, Bergsteine, Stämme, Bäume, also Blätter und Felder, meine ich. Ach ja, und Häuser, genau. Häuser gibt es auch noch, Gebäude. Das ist erstmal der Anfang oder das Grundlegende. Wir versuchen halt eine Landschaft zu gestalten. Aber wir haben halt auch noch eine Auswahl, also eine Auslage, die rechts daneben liegt. Oder halt je nachdem, wo wir sie in der Tischmitte, wo wir halt Tiere haben. Diese Tiere können wir wählen jedes Mal und zu uns nehmen. Wir haben 3 Plätze frei und können da 3 Tiere zeitgleich anlegen. Dann hat jedes Tier, bekommt so Kristalle auf sich gelegt, und diese Kristalle decken Punkte ab. Diese Punkte können wir freischalten, indem wir das Terrain von diesen einzelnen Tieren gestalten. Die geben immer an, zum Beispiel möchte er dann neben einem Gebäude mit zwei Feldern sein. Da musst du das so puzzeln. Hast du dieses so gepuzzelt, darfst du einen dieser Steine von den Tieren runternehmen und legst diesen Stein dann auf das angegebene Objekt, was auf der Karte ist, drauf. Dann kannst du dieses Objekt selber nicht mehr in deine nächsten Kombination mit einbinden, wenn da halt wieder ein Stein drauf liegen müsste. Kannst es aber in andere Kombinationen, wo jetzt zum Beispiel der Stein irrelevant ist, mit einbauen. Was halt dann gut zu kombinieren ist, wenn du verschiedene Tiere mit ähnlichen Terrainansprüchen, so Arealansprüchen hast, dann kannst du das gut kombinieren. Dann bekommen wir halt später Punkte für diese Tiere. Sind zum Beispiel alle gelben Steine davon runtergenommen. Oder bernsteinfarbenen Steine, so sehen sie ja eher aus. Hast du die runtergenommen, ist der Slot wieder frei und du kannst die Karte links zu dir nehmen und hast die halt freigespielt und kriegst halt die höchste Punktzahl am Ende dafür. Sonst am Ende hast du nicht alle freigespielt, bekommst du halt die höchst freigespielte Punktzahl. Und am Ende gibt es halt dann noch Punkte für, ja, zum Beispiel den längsten Fluss, den du halt durch dein Gebiet gebaut hast, den höchsten Baum und den mittleren Baum und den niedrigsten Baum bringt halt Punkte, unterschiedliche Punkte. Umso höher der Baum ist halt, umso mehr Punkte kriegst du. Dann kannst du Bergketten, Häuser wollen immer in unterschiedlichen Arealen stehen. Also da müssen immer drei unterschiedliche dran grenzen. Ja, dann, das ist halt so die einfachere Version. Dann gibt es halt noch Geistwesen, die dazukommen. Das kann man dann später spielen. Dann bekommt halt jeder ein Geisttier für sich und das hat dann nochmal Zusatzeffekte, die dann zum Beispiel nochmal manche Aktionen verstärken, die nochmal zum Beispiel, wenn du sie freigespielt hast, am Ende nochmal für jeden Feldstein, der alleine ist, kriegst du nochmal 2 Punkte extra oder so. Ja, und dann hast du am Ende die Wertung. Und das ist that's it. Also mehr machst du eigentlich nicht. Das ist wirklich schnell gelernt. Und ich war auch am Anfang überhaupt nicht so überzeugt davon, weil ich dachte, was kommt da auf mich zu? Dann haben wir es irgendwann Sonntagnachmittag mal gespielt, ausgepackt, schnell gelernt, weil die Regeln ist wirklich schnell und überschaubar. Ja, und es hat uns total gefallen. Und es ist ein super Spiel, finde ich, für zwischendurch, für zum Reinkommen, starten in einen Spieleabend oder als Absacker. Ich finde das, weil es wirklich schön und flott gespielt ist. Also mir hat es super gefallen. So, und was fandst du da nicht dran gut?
Moment, ich sage, es ist eine 7. Also es ist ein schönes Spiel. Aber genauso, wie du es ja auch gerade erklärt hast, ist es halt äußerst abstrakt. Was ja auch erstmal in Ordnung ist. Also ich mag ja auch abstrakte Spiele, nur es macht nichts neu.
Ja.
Es hat keine Innovation da drin. Ich gebe dir recht, es sieht schöner aus als Azul. Es sieht schöner aus als Cascadia, wenn man das damit vergleichen möchte. Am Großen und Ganzen ist es ein Puzzle, was man dann eben spielen muss, wo man jedes Mal 3 Teile bekommt und die muss man dann irgendwie versuchen, dann so gut wie möglich und punkteträchtig wie möglich dazu machen. Das ist schön verkopft, es sieht wunderbar aus, das Material ist echt super. Meines Erachtens ist das auch etwas, was durchaus auch andiskutiert werden könnte für ein Spiel des Jahres, wobei vielleicht auf die Longlist, nicht als Spiel des Jahres, weil da haben wir viele ähnliche Spiele, aber es ist jetzt nichts, was mich jetzt irgendwie vom Hocker reißt.
Ja, für mich wäre es sogar für mich persönlich wäre es Spiel des Jahres, so. Aber das ist halt,
was?
Ja, ist so. Weil mal ganz ehrlich, was hättest du denn sonst noch zur Auswahl großartig? Also,
ja,
viele sagen ja auch Sky-Team oder so, aber Sky-Team kannst du nicht nehmen, das ist ein 2-Personen-Spiel. Aber ja, das ist eine andere Diskussion, da müssen wir mal einen extra Podcast machen.
Genau, aber wie gesagt, ich denke auch, für Familien ist es schön, ja, und momentan siehst du es auch überall, das muss man auch sagen, Esmodi pusht das Ganze extremst, ich glaube, die wittern halt auch, also momentan haben wir doch alles Problem. Kennerspiel des Jahres, da kannst du vortrefflich streiten, da gibt's einige Titel, aber Spiel des Jahres habe ich irgendwie das Gefühl, ist dieses Jahr irgendwie so für mich so eine totale Blackbox. Ich habe nicht das eine Spiel, wo ich sage so, das wird's, ja. Und ich glaube, da den Hut jetzt nochmal in den Ring zu werfen, wie es Asmodee jetzt gerade tut und dem sie das Spiel jetzt gerade extrem pushen, das durchaus auch richtig zu tun, das als kleiner Exkurs nebenher. Aber für mich macht es nichts Neues. Es ist trotzdem ein schönes Spiel und ich würde es auch natürlich jedem empfehlen, der Familienspiele mag, der ein bisschen was Verkopftes haben möchte und was zum Schönes zum Anschauen.
Obwohl ich auch sagen muss, dass das auch bei vielen Vielspielern ankam, obwohl sie sonst solche Spiele nicht spielen. Also jetzt zum Beispiel hier unser Brettspielminister, Grüße gehen raus, der spielt das auch und der spielt solche Spiele ja auch eher seltener. Oder Olli, der hatte das mit, auch da Grüße gehen raus, das Spiel, also Lord of the Board bei Insta. Ja. Der hat das von mir beigebracht bekommen auf der Spiel doch, da habe ich ihm das gezeigt. Und der hat es sich auch sofort gekauft. Also auch bei ihm kommt es an. Und der spielt ja solche Spiele eigentlich eher sehr selten, muss man sagen.
Nee, also versteh mich nicht falsch. Ich finde es schön. Es ist nur, weißt, ich finde Azul spannender.
Echt? Das muss ich sagen, nein.
Definitiv nicht. Ich finde Azul spannender aus der Hinsicht, dass du die anderen eventuell sogar ärgern kannst, indem du den Sachen nehmen lassen musst, die ihm Minuspunkte geben.
Ja, das ja, aber hier kannst du die Leute ja auch ärgern, indem du die wegnimmst. Ich meine, die Tiere sind ja offen. Also du siehst ja, was der andere haben möchte. Und du kannst den auch schon ärgern und sagen, ich könnte das auch noch gebrauchen.
Ja, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier die Leute ärgere, weil du bist viel mehr beschäftigt mit deinem Tableau. Es ist nicht so, dass du sagst, hoffentlich kommt das,
hoffentlich kommt das
hoffentlich,
Wasser.
Hoffentlich komme ich da dran oder sonst was. Diese Angst hast du ja gar nicht. Bei Azul hast du den Vorteil, dass du ja immer weiter runter nimmst und die Auslage wird einfach kleiner. Die Möglichkeiten verengen sich,
ja,
weil die Dinger hier wegkommen. Hier ziehst du ja immer auf nach jeder Runde, nach jedem Zug. Selbst wenn jetzt einer hier drei wegnimmt, der verpuzzelt die, legt aber drei neue aus dem Säckchen
raus. Ja, aber das können dann schon die sein, die du vielleicht gar nicht mehr brauchen könntest. Also das ist kann schon so sein, ne? Die Gefahr hast du ja auch.
Die Gefahr hast du natürlich, aber du hast immer da dieses Prinzip Hoffnung. Das hast du bei Azul nicht.
Darum da gibt's keine Hoffnung mehr.
Bei Azul, bei Azul verengt sich das in dieser Runde.
Ja, ich weiß.
Und du weißt du ganz genau, okay, genau. Und das finde ich einen Ticken spannender.
Ja, aber was ich hier sagen muss.
Achtung, lustigerweise, meine Tochter.
Ja.
8 Jahre alt, wird jetzt 9. Findet Azul spannender. Sie hat beides gelernt jetzt. Sie findet Azul spannender als Harmonies.
Okay.
Lustig.
Ja, mein Sohn hat.
Obwohl Harmonies schöner ausschaut.
Mein Sohn hat Harmonies noch nicht gespielt, aber ich finde es viel verzwickter mit Harmonies, dass du halt wirklich die richtigen Steine halt puzzeln kannst, diese Areale für die Tiere, damit du da das Maximum rausholst. Ich finde, du hast da viel mehr ich finde, bei Azul bist du viel zu sehr darauf angewiesen, was der andere dir wegnimmt oder nicht wegnimmt oder überlässt. Das finde ich sogar viel nerviger. Also ich finde das weniger spannend als Harmonies, aber das ist wahrscheinlich dann wieder Geschmackssache. Das kann natürlich auch sein. Aber,
ja, absolut. Ja. Und beide Spiele haben natürliche Existenz.
Ja, das sowieso. Also ich würde also, auch
machst,
Azul nicht
machst,
weggeben.
Du machst ja auch nichts. Hat sich gerade so ein bisschen angehört.
Nee, ich spiele das schon gerne, aber ich mag das hier lieber, also muss ich sagen.
Okay. Na, aber also ich würde es auch nicht gehen lassen. Also wir haben es auch hier, es spielt sich total schön. Es ist nur, ja, ich.
Ja, das wäre doch mal eine super Frage nach draußen an die Zuhörer. Was wäre euer Favorit, Azul oder Harmonies? Haut es mal in die Kommentare.
Team, ich hoffe, dass natürlich Team Azul ist.
Ja, und ich natürlich Team Harmonies, aber ja, mal gucken.
Sehr cool.
Ja, dann sind wir eigentlich durch mit unseren je drei Spielen. Und ja, war wieder super, fand ich. Ansonsten, ich könnte natürlich noch ein paar mehr Spiele, aber das würde den zeitlichen Rahmen widersprengen. Und wir wollen ja jetzt mal wieder ein bisschen zu weniger Zeit kommen. Interviews kann man ja länger führen, aber. Oder hast du noch was zu sagen? Hast du noch was auf dem Herzen? Dann hau's jetzt raus.
Ich habe ganz viel auf dem Herzen, aber nicht für heute Abend.
Okay, das dann also im nächsten Podcast. Ja, dann war es wieder super und schön, mit dir Podcast aufzunehmen. Auch mal wieder zu zweit.
Ja, ja.
Ist ja jetzt schon ein paar Folgen her.
Und tatsächlich. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir freuen uns natürlich auf ein Follow, auf ein Like. Schaut immer gern auch auf Insta vorbei. Und dann sagen wir, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Tschö.